Herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland, der Podcast aus und über Aotearoa Neuseeland. Heute gibt's hier eine ganz besondere Folge, die gehört schon jetzt zu meinen Lieblingsfolgen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ich so begeistert von diesem Interview bin. Mein Name ist Jenny Jakobait und ich gucke in diesem Podcast natürlich aus einer journalistischen Perspektive auf die Episoden, auf die Inhalte. In den Interviews sollen möglichst viele Facetten von Neuseeland gezeigt werden. Menschen, die hier reisen, die hier leben, die auswandern wollen. Es gibt einen Anspruch, den ich an jedes Interview habe, und das ist, dass mein Interviewpartner Raum bekommt, das heißt, seine Geschichte erzählen kann, und dabei ist nicht wichtig, ob ich diese Ansichten teile oder ob ich das gut finde, denn am Ende soll sich jede Hörerin und jeder Hörer sein eigenes Bild machen. Heute gibt's allerdings beides. Ich sage euch jetzt schon mal vor dem Interview, dass das eine Episode ist, die ganz nach meinem persönlichen Geschmack ist, und sie hat auch unheimlich viel Mehrwert für euch. Es geht in einen der schönsten Flecken Erde Neuseelands, in die Tui Community. Ein Ökodorf, eine Ökogemeinschaft nahe dem Abel-Tasman-Nationalpark, mitten im Busch, mit Blick aufs Meer, abseits von der Zivilisation. Diese Folge ist für alle, die sich für alternatives Leben und Wohnen interessieren, die bei Streuobstwiesen, fermentierten Lebensmitteln und selbstgebackenem Sauerteigbrot begeistert rufen, ja, hier, ich. Das ist aber auch für Eltern total spannend, die einen Auslandsaufenthalt für ihre Kinder planen. Denn hier in dieser Community gibt es ein 6-wöchiges Programm, in dem man arbeitet für Unterkunft und Essen. Und das heißt, da kommt dein Kind dann an einen ganz sicheren Ort, an einen wunderschönen Ort, kann eben auch ganz viel lernen über Mulchen, Kompost, Kochen, Holzarbeiten, was es nicht alles gibt. Und das ist eine Neuseeland-Erfahrung, die einzigartig ist und dazu noch fast nichts kostet. Diese Folge ist aber auch für alle, die selbst in einer Ökogemeinschaft leben möchten, denn auch in der TUI-Community gibt es immer mal wieder freie Plätze. Und das ist so ein richtiger Insider-Tipp in dieser Folge, finde ich auch eine kleine Sensation, weil es kann ja sein, dass genau du derjenige bist, der sowas für sich sucht und davon vielleicht sonst gar nichts gehört hätte. Man kann, wenn man will, seinen Weg zu TUI finden. Die Grundstücke gehören einem nicht selber, aber man kann hier ein Haus kaufen und das kostet unter 100.000 Euro. Und wir erfahren in dieser Folge von einem neuseeländischen Produkt, das wirklich gegen Sandflies hilft. Und dieses Unternehmen, das zeigt, dass es eben nicht immer nur um maximalen Wachstum und maximale Gewinne geht. Und die Folge ist für alle, die eine ermutigende Auswanderergeschichte brauchen, hören wollen, bei der am Anfang auch nicht alles geklappt hat. Es ist die beeindruckende Lebensgeschichte. Ja, Lebensgeschichte wäre jetzt schon fast vermessen, denn mein Interviewgast ist gerade mal 47 Jahre alt, Inna. Aber Innas Leben bisher ist auf jeden Fall prall gefüllt mit besonderen Erfahrungen. Inna, ein Berliner Stadtkind aus einer Kleinfamilie, die sich hier ihren Traum von einem ganz anderen Lebensmodell erfüllt hat. Und wie immer nehmen wir unsere Interviews natürlich nicht remote auf, sondern ich bin da in der TUI-Community. Ich sitze im sehr besonderen Haus von Inna. Ihre Tochter ist auch noch dabei und hört uns zu und kommt am Ende auch noch mal kurz zu Wort. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude. Ich bin gerade hier in einem wunderschönen Haus. Ich glaube, in Deutschland könnte man auch denken, man ist so in einem Waldorf-Kindergarten vom Gebäude her. So wohl fühlt man sich. Ein wunderschönes Holzhaus. Ich bin zu Gast heute in der TUI-Community in der Nähe von Takaka im Norden der Südinsel. Und mein heutiger Interviewgast ist Inna. Herzlich willkommen, Inna.
Hallo Jenny.
Kannst du dich mal für alle HörerInnen so ein bisschen vorstellen?
Ich bin vor 47 Jahren in Berlin geboren und da aufgewachsen.
Im Osten oder im Westen?
In West-Berlin damals, ja. Und zur Schule gegangen und zur Uni gegangen, viel gereist und ja, irgendwann dann auf meinen Reisen auch in Neuseeland vorbeigekommen und mich hier verliebt ins Land und dann immer wieder hierher gekommen, so lange, bis ich dann das als Heimat erwählt habe.
Das erste Mal Neuseeland. Wie alt warst du da?
Da war ich 19.
Das war so direkt nach der Schule, oder?
Ja, direkt nach dem Abi. Die große Weltreise mit dem ersten Freund damals, mit dem Rucksack losgezogen. Und waren wir erst 4 Monate in Australien, waren da unterwegs an der Ostküste und gewandert und gewooft. Und dann 3 Monate Neuseeland, haben uns einen kleinen Bus gekauft und ja, haben auch hauptsächlich das Land zu Fuß erkundet und ja, mit verschiedenen, also Work Exchange, freiwilligen Besuchen bei Familien da die Zeit verbracht.
Gab es damals schon Woofing?
Da gab es das Woofing auch schon ganz lange damals, ja. Also das ist ja dann, weiß ich, wie viel haben wir jetzt ausgerechnet, 28 Jahre her. Und selbst vor 28 Jahren gab es, glaube ich, schon über 500 Woof-Adressen. Das war damals noch in einem gebundenen kleinen Büchlein, was man per Post zugeschickt bekommen hat, wo man dann sich die Sachen, die man die einen ansprachen, angekreuzt hat und versucht hat, die Leute per Telefon Festnetz zu erreichen und sich mit denen zu verabreden, ja.
Aber hat was, ne? Finde ich irgendwie auch, hat irgendwie Charme, dass es ohne Internet auch mal alles funktioniert hat. Also für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, was Woofing ist, das ist eine Möglichkeit, auf Biofarmen, Biogärten zu arbeiten, 4-5 Stunden am Tag und dafür Essen und Unterkunft zu bekommen.
Ja, genau. Und es ist es ist sozusagen gerade für junge Leute eine sehr beliebte Möglichkeit, kostengünstig unterwegs zu sein, weil man halt mit seiner Zeit da im Austausch für Kost und Logis unterkommt und ja, mit so dieser, was sehr ansprechend war damals auch, dann halt die lokalen Leute kennenzulernen und womit die sich begeistern und die einen dann oft auch mitnehmen auf ihre Art der Freizeitgestaltung oder wie sie halt so leben, ne, wirklich einen guten Eindruck kriegt.
Also richtig schöne Möglichkeit, auch mit den Neuseeländern oder den Einwanderern, die hier leben, in Kontakt zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß auch, also damals so, ja, sehr viele Inspirationen, so, wo ich so oft an eine meiner ersten Wuff-Familien zurückdenke, die mich damals sehr inspiriert haben mit all den hausgemachten, eingemachten Köstlichkeiten, die es dann da immer zum Lunch gab und das selbstgebackene Brot und der Salat frisch aus dem Garten und ich als Stadtkind, die aufgewachsen war, wo alles aus dem Supermarkt kam, war da total geflasht von, wie das so ist und jetzt ja irgendwie fast 30 Jahre später sieht's bei mir dann zum
genauso
Lunch
genauso aus.
Ja, genauso aus und manchmal habe ich dann jetzt Besucher hier, die sich auch über meine Chutneys und das frisch gebackene Brot und das selbstgemachte Sauerkraut darüber freuen.
Also du warst 19, als das erste Mal Neuseeland warst, bist du nach Neuseeland dann wirklich festgekommen bist, sind noch ein paar Jahre vergangen. Was hast du dann in Deutschland gemacht? Hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht?
Ja, ich hatte dann, also nach einem Jahr Auszeit und so überlegen, was möchte ich denn machen mit meinem Leben oder mit meiner Weiterbildung, mich entschieden, Landschaftsplanung zu studieren. Und das war so eine, ja, die Freude für die kreative Seite davon, die irgendwie so mit der Architektur zusammen hatte, Landschaftsarchitektur und dann aber auch mein großes Interesse für die Umwelt und Ökologie und ja, das war ein sehr inspirierender Studiengang und der hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, nach dem Grundstudium so ein 6 Monate Praktikum zu machen und da bin ich dann auch gleich wieder nach Neuseeland zurückgefahren und habe hier in der Umweltbehörde da Pflanzpläne gezeichnet, wo sie
bei DOC, also DOC, oder?
Nee, das war in der lokalen Behörde in Blenheim, in der Stadtbehörde. Bisschen auch mit dem DOC kollaboriert, aber hauptsächlich in der Behörde da. Und wenn ich jetzt manchmal in Blenheim vorbeifahre, dann sehe ich da einige meiner Pflanzpläne, die mittlerweile sehr groß, sehr große Bäumchen haben, so noch als Erinnerung an diese Zeit. Dann im Hauptstudium hat sich für mich dann immer mehr geklärt, wo so meine Leidenschaft liegt. Und die war dann ein bisschen weniger in der Gestaltung von so Außenraumgestaltung oder Landschaftsgestaltung, sondern mehr im Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Landnutzung, so wirklich mit der Frage so ein bisschen, wie können wir als Menschen nachhaltiger oder regenerativer unsere Gesellschaft gestalten und näher an der Natur. Und das hat mich dann über kurz oder lang zur Permakultur geführt, so als Ansatz. Der war so auf der Uni-Ebene noch ein bisschen verkopfter und sehr theoretisch, aber bin da auch an einen sehr interessanten Professor gekommen, der das sozusagen selbst an der Uni dann eigentlich, er war zwar der Professor für Wasserwirtschaftskunde, aber letztlich hat er Permakultur unterrichtet eigentlich. Ja, und ich dann, als ich nach der Uni dann nochmal nach Neuseeland kam, dann die Möglichkeit hatte, hier einen Permakulturkurs zu machen und wirklich zu merken, so, da ist viel, im Englischen sagt man so bottom-up, ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen sagt, ne, also mehr so, von unten nach oben als von oben nach unten. Ich hatte ja da bei der Behörde gearbeitet, wo dann mehr so Richtlinien erstellt werden oder wo man irgendwie versucht, ja, was zu beeinflussen, was dann sich ausfächert auf die breitere Gesellschaft und dann aber zu merken, ah, das ist sehr bedingt, die Auswirkungen da sind sehr langsam und nicht so weitreichend, wie man sich oft wünschen möchte. Und ich gemerkt habe, ach, auf die längere Frist ist es, glaube ich, für mich sehr viel nährender, da von unten nach oben zu arbeiten, so, ne, und wirklich mit den Händen in der Erde und dann auch andere Leute zu inspirieren damit und ja, die das dann weitertragen, so.
Inna, wann bist du zum ersten Mal in die TUI-Community gekommen?
Das war zu diesem, wo ich dann diesen Permakulturkurs gemacht habe. Da ist hier meine Nachbarin, die wohnt in dem Haus da gegenüber, was wir vielleicht nachher sehen können. Robina McCurdy ist eine der, ja, der ursprünglichen Permakulturlehrerin in Neuseeland. Also sie unterrichtet, glaube ich, seit den 80ern. Und ja, sie hatte hier einmal im Jahr so ein Residential, so einen, wie sagt man? Ja, einen Kurs, so einen, aber 18 Tage lang. Also der war sehr, sehr ausführlich und wir haben alle gemeinsam hier gelebt in der TUI-Community auf einem dafür angelegten Platz, wo dann sozusagen die Lerngemeinschaft dieses Permakulturkurses da ja für 2,5 Wochen ja Community auch gebildet hat und ja, da war damals sehr viel mir Vertrautes von diesem ökologiebasierenden Studium natürlich drin, aber auch sehr viel dann zur Anwendung, also wirklich dann Designs zu machen für verschiedene Grundstücke von verschiedener Größe. Ein halbes Jahr davor war ich schon mal hier und habe hier einen Monat lang gewooft. Da war ich nämlich, und das war am Ende von meinem Working Holiday Visum. Also nach der Uni hatte ich mir überlegt, ich möchte nicht jetzt gleich mich auf den deutschen Arbeitsmarkt bewerben, sondern ich werde jetzt mal mutig sein und diesen Traum, wie wäre es denn in Neuseeland wirklich zu leben, dem nachgehen und bin hierher gereist mit dem Working Holiday Visum. Erstmal für ein bisschen mich von der Uni zu erholen, aber dann auch ja sehr spezifisch auf Jobsuche zu gehen mit meinem frischen Uni-Abschluss. Habe mich dann ein bisschen gewundert und auch wiederum nicht gewundert, dass es überhaupt nicht einfach war, einen Job zu finden, weil natürlich ist auch hier in Neuseeland, selbst wenn hier viele Arbeitskräfte gesucht werden, ein totaler Berufsanfänger, als totale Berufsanfängerin hatte ich da nicht viel vorzuweisen. Viele Bewerbungen geschrieben und viele Ablehnungen bekommen und irgendwann hatte ich auch ein Van dann und das war alles nicht so schlimm, solange es noch Sommer war, aber irgendwann wurde es dann März und dann wurde es April und dann wurde es Mai und es wurde immer ungemütlicher und ich hatte immer noch keinen Job gefunden. Und dann bin ich das erste Mal hier in der TUI-Community für einen Monat lang zum Woofen gekommen, ja, um dann nicht mehr in meinem kalten Van zu campen.
Was hat dich am Community-Leben angezogen? Was fandest du da irgendwie so faszinierend daran?
Es war ein sehr starker Kontrast zu dem, wie ich aufgewachsen war. Ich bin aufgewachsen als Einzelkind in einer kleinen Familie mit wenig Onkels und Tanten und Cousins, also in einer Mietwohnung in Berlin. Das war so unsere kleine die Familienerfahrung, die ich hatte. So von daher. Also kann es eigentlich nicht unterschiedlicher sein als zum Community-Leben. Was mir sehr gefallen hat, ja, ich weiß gar nicht, ob es so im ersten Schritt ging es noch gar nicht mal so um die Community, sondern mehr so um dieses wirklich, im Englischen sagt man land-based, ne? Nicht so einen urbanen Lifestyle zu haben, sondern einfach einen, der näher dran ist an dem so, was sind denn unsere menschlichen Grundbedürfnisse für Wärme, ne? Gleich Feuerholz und für Nahrungsmittel mit Obstgärten und Gemüsegärten und ja, wie funktioniert das, wenn man da gerne näher dran sein möchte, anstatt das irgendwo bei einem Unternehmen zu beziehen? Und dann hier in der Community, also die Community ist auf 40 Hektar Land, direkt an der Küste und direkt neben dem Nationalpark, neben dem Abel-Tasman Nationalpark, also auch unglaublich schön.
Also es ist eine der schönsten Regionen, selbst Wanderer, die den die den TA, also den Te Araroa Trail von Nord nach Süd wandern, die 3000 Kilometer durch Neuseeland, die sagen immer, diese Region gehört zu den Top-Regionen, die sie gewandert sind. Es ist unfassbar schön und ihr habt vor allen Dingen hier nicht die klassischen grünen Hügel, wo Schafe draufstehen, sondern es ist wirklich neuseeländischer Busch. Ne? Du hast hier wirklich alle Pflanzen, die Hügel sind bewachsen und die Häuschen, die gucken eigentlich nur so, wenn man vom Strand aus guckt, aus dem Busch raus. Ne?
Ja, also es ist wirklich schon ja paradiesisch so und das ist auch noch ja schön zu erwähnen, so am Anfang dann, wo ich dann irgendwann hier hingezogen bin, war wirklich so, oh, kann ich das, wie sagt man denn auf Deutsch? Im Englischen sagt man, can I cope with living in paradise? Ne? So dieses, man wünscht sich so da zu sein und wenn man dann da ist, kann man das ertragen fast so, ne? Oder ist da auch, kommt dann irgendwann die neue Sehnsucht auf, von den Sachen, die man selbst im Paradies nicht hat oder so. Aber also auf jeden Fall erstmal hier sehr mich angezogen gefühlt habe von dem Paradiesischen, von dem nah am Land. Gesundes Essen auch natürlich ist auch so sehr bio alles, ne? Also naturnah zu wirtschaften.
Kannst du dich erinnern, Inna, wie viele Menschen damals hier gelebt haben oder wie viele Häuser es gab?
Ja, das hat sich auch nicht viel verändert in den 20 Jahren. Also es waren sind so ungefähr 20 Residenzen hier, 20 verschiedene Häuser. Und das sind dann immer so um die, ja, so etwa 30 Erwachsene und so 10, 8 bis 12 Kinder.
Wo kommen die her?
Wo kommen die her? Ist eine gute Mischung. Nur ungefähr ein Drittel sind geborene Neuseeländer und zwei Drittel sind Einwanderer. Also das ist auch in der ganzen Golden Bay hier ist eine sehr starke Fraktion der Einwanderer. Und in der Tui-Community sind es von den Nationalitäten, es ist sehr weiß. Heutig viele Europäer, vor allen Dingen Engländer, Deutsche und Holländer, aber wir haben auch Franzosen, Amerikaner.
Wie bist du denn damals, du hast dieses Paradies erlebt, gesehen, wie kommt man hier rein?
Für mich war es damals so, dass ich hatte dieses Woofing gemacht, ich hatte dann ein halbes Jahr später den Permakulturkurs gemacht und während dieses Permakulturkurses hatte ich den Vater meiner heutigen Tochter kennengelernt. Der hatte da hier gewohnt, schon seit einem Jahr etwa. Er ist Neuseeländer. Und er war hier gelandet, auch zum Teil von so einem Bauprojekt, einem Lehmhaus-Bauprojekt, wo er auch so langfristig mitgeholfen hat. Und er hatte Fernstudium gemacht von hier aus. Damals auch so, war so Ende 20. Ja, mit dem habe ich also eine Fernbeziehung dann begonnen, weil letztlich hatte ich dann einen Job doch gefunden. Ich war dann erstmal nach dem ein Jahr verlorener Jobsuche, war ich erstmal wieder nach Deutschland zurückgereist und war ein bisschen verblüfft so, dachte, das war mein Traum von dem Auswandern. Mein Traum ist so klar von diesem Auswandern und es klappt aber nicht. So, ich habe keinen Job gefunden, nicht erstmal im Sommer wieder zurück nach Deutschland und so ein bisschen dachte so, ich gucke einfach mal weiter. Und letztlich hatte ich dann von Deutschland aus eine Jobanzeige gefunden mit der Umweltbehörde, wo ich halt dieses Praktikum damals gemacht hatte während meines Studiums. Und da hatte ich dann auf einmal den persönlichen Vorteil, selbst ohne Berufserfahrung haben die dann gesagt, ach, die Inna, die kennen wir und die hatten drei Jobs zu füllen in der gleichen Umweltabteilung und da hatte ich dann dieses Jobangebot und das war in Blenheim. Blenheim ist ungefähr 4,5 Stunden Autoreise von hier weg, ist also für eine Fernbeziehung möglich, aber auch ein bisschen anstrengend. Da fing ich dann an zu arbeiten in Blenheim und bin halt öfter immer so ein, zwei Mal im Monat hier nach der TUI-Community hergekommen, um halt meinen Partner zu besuchen. Und das war eine ideale Art, um hier die Community, die anderen Leute, die hier wohnen, kennenzulernen und mich da ganz langsam einzuleben. Als ich dann irgendwann meine Formalitäten, als die alle fertig waren und ich dann sozusagen ein gutes Jahr lang da gearbeitet hatte bei der Behörde, ich zu meinem Freund sagte so, ja, willst du jetzt zu mir nach Blenheim ziehen, weil jetzt können wir doch mal zusammenleben. Da hat gesagt, nee, ich will nicht nach Blenheim, hier ist es viel schöner, komm doch du hierher. Und dann habe ich halt gesagt, na gut, dann komme ich mal für 2 Monate und schau mir das mal an. Ich habe immer schon geträumt, in Community zu leben, das macht Sinn auf so vielen Ebenen. Warum muss jeder seinen eigenen Rasenmäher haben und kann man doch einen sich teilen in der Nachbarschaft und so weiter. Wollte ich immer schon mal erleben und bin dann für 2 Monate hierher gekommen. Ja, und jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 19 Jahre später bin ich immer noch hier. Zufällig war es nicht, aber es hat sich wirklich so ganz organisch ergeben, dass ich länger hier geblieben bin. Da gab es dann am Ende dieser 2 Monate, was so ein bisschen längerer Urlaub war, gab es auf einmal ein Stellenangebot bei der bei einem Gemeinschafts-, wie nennt man das? Manufaktur. Also hier gibt es die Manufaktur von TUI Balms. Die machen Naturkosmetik für Massage und ja alle möglichen Gesundheitssachen, so basierend auf Olivenöl und Bienenwachs. Das ist hier auf dem Grundstück und da ging jemand in Mutterschaftsurlaub und da gab es dann für 6 Monate eine Stelle und dann eine Teilzeitstelle. Und da dachte ich so, naja, mach ich mal so. Gucke ich mir, bleibe ich mal. Und ja, diese 6-Monats-Stelle, die lief dann weiter und das ist mehr so, wie es dann für mich möglich war, finanziell hier zu sein, aber auf der Community-Ebene war es auch so ein bisschen so, als ich dann gesagt habe, oh, ich möchte gern hier hinziehen, da kannten mich alle schon und haben gesagt, na klar, macht Sinn, wir mögen dich auch. So, also für mich war das ein sehr großes Willkommen hier und hat sich so, ja, wie gesagt, ganz organisch ergeben.
Wenn man, du hast ja jetzt so ein wunderschönes Haus. Gab es dieses Haus schon oder hast du dieses Haus gebaut oder bauen lassen?
Also mit der Unterkunft ist immer so eine Sache, ne? Wenn Leute dann hier nach TUI kommen, ist so, ah ja, man möchte hier sein. Und dann die 2 Sachen, wo sich jeder, die jeder sozusagen sich hinbasteln muss, ist, wo wohne ich denn da? Und wie finanziere ich mich? Weil wir sind hier, wie du gesagt hast, in der Nähe von Takaka. Und Takaka ist 23 Kilometer weg von hier, eine halbe Stunde. Und Takaka hat etwa 1500 Einwohner. Also so viel Jobs gibt's hier nicht, ne? Und ja, so viel Häuser gibt es auch nicht in TUI. Wie gesagt, ungefähr 20 gab es damals. Und vielleicht gab es damals 17, jetzt gibt's 20. Manche sind zu vermieten, dann, wenn es gab dann welche, die waren auch von dem gemeinnützigen Verein, der hier so die Übersicht hat über TUI, ne? Die haben die dann vermietet. Oder manchmal sind Leute eine Weile im Ausland. Da haben wir ja gesagt, ne, dass so viele Leute auch gar nicht aus Neuseeland kommen. Die sind dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr wieder in ihrem Heimatland. Dann kann man mal eine Weile was mieten. Und es passiert sehr selten, dass ein Haus zum Verkauf ist. Und da hatte ich dann echt Glück mit diesem Haus hier, was das Haus ist ungefähr vor 35 Jahren gebaut worden. Also die Community gibt es seit 40 Jahren und das vielleicht 37 Jahren. Das ist eins der ersten Häuser, die hier gebaut wurden von einem Tschechen. Und als ich hier ankam, gehörte es einer Neuseeländerin. Die hatte das auch, glaube ich, so für 10 Jahre oder so. Und sie hat sich entschieden, nach Nelson zu ziehen aus beruflichen Gründen. Und dann war es zum Verkauf zu einem Zeitpunkt, wo ich dann schon lange genug hier in der Gemeinschaft war, um wirklich Mitglied zu werden. Und die Mitgliedschaft ist dann so die Voraussetzung, um ein Haus hier zu erwerben.
Warst du da auch die Einzige, die in Frage kam? Oder gibt es dann da auch mal Streit um so ein Haus, was auf dem Markt ist, dass man sagt, na, das möchte innehaben, es möchte aber auch noch jemand anders haben.
Ja, das kann auch passieren. Und also eigentlich ist es wirklich, es gab damals ein Pärchen, die haben hier dieses Haus gemietet zu dieser Zeit. Und die waren aber noch nicht lange genug hier und waren noch nicht in dieser vollen Mitgliedschaft. Von daher, die hätten das gerne gekauft, aber hatten halt noch nicht diesen Status, den ich dann schon haben konnte. Von daher, ja, war es ein bisschen schwierig, so, dass die halt auch ne, dann zu sagen, ah, wir möchten dieses Haus kaufen, ich und meinen Partner. Und ja, mussten die ein bisschen, wie sagt man,
rausekeln.
Nee, sowas nicht mehr so. Sie mussten, also ich war dann auch schwanger zu der Zeit. Also und das war so ein bisschen so, ah ja, wir machen jetzt hier unser Nest.
Ich meine, es sieht auch aus, wie wirklich hier könnte auch ein Hausgeburtenhaus sein, finde ich. Ne, es ist ein absolutes Nest.
Ja, also so sehr gemütlich. So, dass die dann auch gesagt haben, ja, das macht schon Sinn. Ne, die waren, also rausekeln mussten wir die wirklich nicht. Die waren sehr traurig und sind letztlich jetzt unsere Nachbarn hier und haben auch ein ganz tolles Haus gekauft.
Ach, also ich wollte gerade fragen, haben die ihren Weg noch zur TUI-Gemeinschaft gefunden?
Ja, ja. Also oft ist es so, dass mit der Zeit findet jeder, der hier sein möchte, auch seinen Platz so. Das dauert halt manchmal, hatte Umwege manchmal.
Das ist ja so, das Land gehört dir nicht, aber das Haus gehört dir. Was kostet so ein Haus?
Ja, spannende Frage. Und also das ist total ein wesentlicher Punkt, den du da sagst, weil die Grundstücks- und Hauspreise in Neuseeland, die waren selbst vor
na, wann habe ich denn das Haus jetzt gekauft? Vor 15 Jahren. Waren die auch schon hoch? Die sind seitdem aber sowas von explodiert, dass sich wirklich junge Familien eigentlich kaum Eigentum leisten können, ohne ganz große Kredite aufzunehmen, was ich wirklich nicht wollte. Und das halt so, wie es hier organisiert ist, hat es halt echt ermöglicht, als junge Familie sich da Geld zusammenzuleihen. Und man kann halt nicht von Banken leihen. Dadurch, dass du das Land halt nicht erwirbst.
Es ist gepachtet, Pachtland.
Nee, das Land gehört halt dem gemeinnützigen Verein und die Mitgliedschaft der Menschen, die gibt dir dann ein lebenslanges Aufenthaltsrecht auf diesem Land sozusagen. Und du zahlst monatliche Beiträge, um dann für die Grundsteuer und so da beizutragen. Ja, die Häuser sind halt, können Privateigentum sein und die Hauspreise liegen, also sind viele handgebaute Häuser auch so, ne, und manche, also noch so aus den 80ern, 90ern, na, auch nicht mit doppelt oder dreifach verglast, sondern mit viel einfach verglasten und recycelten Materialien und so. Aber die Hauspreise, würde ich sagen, sind so zwischen 100 und 250.000 in TUI, Neuseeland.
Also das kann man sich noch leisten.
Also ein drastischer Preisunterschied, der, ja, man muss schon ein bisschen was mitbringen, wenn man halt, ne, weil man halt, wie gesagt, keinen Kredit aufnehmen kann dafür. Und wenn man aber kannst dann halt ein ganzes Haus haben für das, was nur die Anzahlung wäre für ein anderes Haus. Ja.
Und jetzt hast du dieses Haus inne. Ah, ich muss einmal ganz kurz, weil das ist so schön, dass man hier den Regen so hört. Ich muss einmal ganz kurz, was ihr im Hintergrund leise hört, das ist der Regen. Ich mach's nochmal einmal ein bisschen klarer. Schlafen mir die Leute weg beim Podcast, weil es so beruhigend ist. Jetzt klingt das alles so fantastisch mit der Community. Mal jetzt eine ganz praktische Frage. Was ist, wenn man jemanden nicht leiden kann?
Da hast du Pech gehabt.
Ja. Also wie kriege ich das? Weißt du, es wird ja wahrscheinlich so Meetings geben, oder?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Langfristig in einer Gemeinschaft zu leben, ist mehr oder weniger wie diese ganze Gemeinschaft zu heiraten. Und ja, wenn du oder die Hörer jetzt, ne, wenn man mal in einer längeren Partnerschaft war mit jemandem oder verheiratet, weiß man, da gibt es immer Höhen und Tiefen und man lernt, ne, man mag die auch vielleicht, am Anfang sieht man all die guten Sachen und dann lernt man auch die Schattenseiten der Leute kennen und genauso ist es hier auch in der Gemeinschaft. Wir haben einen Anspruch hier, was anderes in Anführungsstrichen Besseres zu kreieren als in der Hauptteil der Gesellschaft und trotzdem haben wir hier genau die gleichen Probleme und Herausforderungen im Miteinander mit Konflikten und Kommunikation.
Was sind die größten Konflikte?
Auf der einen Ebene können es so Sachen sein, wie man sich jetzt in der Wohngemeinschaft vorstellt. Also das Äquivalent dann wäre so, der eine macht einfach nie sauber, der hilft nicht so mit, wie sein Anteil sein sollte. Ne? Genau so haben wir in der Gemeinschaft hier, gibt es einen Anspruch, dass wir alle 3,5 Stunden pro Woche regelmäßig einen Job beitragen, also so unsere Zeit investieren auch, nebst diesen monatlichen Beiträgen. Und wenn man sich das über Jahre oder Jahrzehnte vorstellt, kann man auch sagen, dieses Input stetig und verantwortlich aufrecht zu erhalten, da macht sich dann bemerkbar, mit was für einem Level an Verantwortung und Integrität Menschen sich bewegen und wie wird kommuniziert, wenn man da hinterher ist mit seinem Stunden-Input. Und also da gibt es so manchmal diese Schwierigkeit der, wie würde man sagen, ja, wie spricht man einander drauf an, wenn man denkt, so, hey, du hast doch schon seit Wochen nichts mehr gemacht. Hast du das vor, nachzuholen? Oder und eigentlich, ja, operieren wir hier sehr auf der davon auszugehen, wir sind alle Erwachsene und wir sind als Erwachsene in der Lage, ja, verantwortungsvoll zu handeln und auch zu sagen, wenn was nicht in Ordnung ist, dafür halt das offen anzusprechen. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Also da gibt es dann manchmal Konflikte, so wie es in der Wohngemeinschaft geben würde.
Kontrolliert ihr euch gegenseitig?
Ja, nee, das ist eben nicht so. Also da ist wirklich, die Idee ist halt nicht so, dass es keine Hierarchie und Autorität gibt, sondern wirklich, dass man sich in Eigenverantwortung übt und halt aber auch Bescheid sagt, wenn man, ne, und das auch schon ein Verständnis da ist. Ja, manchmal gibt es Lebensphasen, wo man kleine Kinder hat oder die Gesundheit ist beeinträchtigt, ne, und dass die anderen einen dann auch für einen da sein können. Ne, und das Verständnis dafür gibt, ne, so ein bisschen wie man sich das so wünscht, auch in der Familie eigentlich, ne, und ja, und manchmal kann es aber halt auch Faulheit sein. Es ist ein extremes Experiment, gemeinschaftlich zu leben. Das ist so meine Einschätzung nach diesen 18 Jahren, die ich hier bin. Und die Gesellschaft, aus der ich komme, jetzt aus Berlin, aber auch die verbreitete Gesellschaft ist sowas von individualisiert. Wir sind so sehr drauf gepolt, zuerst an uns zu denken, dass diese Idee, gemeinschaftlich oder das wirklich in einer Balance zu halten mit den Interessen der Gemeinschaft, das braucht ein ganz schön großes Commitment. So, also dafür muss man sich entscheiden und dann auch dabei bleiben.
Wir kommen gleich noch inner, weil wir jetzt, habe ich natürlich die Frage nach den Problemfällen gestellt oder nach den Konflikten. Wir kommen gleich noch zu den schönen Sachen. Wann macht Community Sinn und welche Community-Sachen gibt's denn hier, die man zusammen macht, die man vielleicht nicht macht, wenn man alleine im Einfamilienhaus wohnt? Du hast aber gerade schon kleine Kinder angesprochen. Deine Tochter guckt mich gerade schon an, die ist kein kleines Kind mehr. Du hast gesagt, als du damals hier in das Haus eingezogen bist, da warst du schon schwanger. Wie war das hier, ein kleines Kind großzuziehen?
Ja. Das ist auch spannend, weil wenn man sich jetzt vorstellt, 20 Haushalte, das hört sich jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das für euch viel oder wenig anhört, aber es sind nicht viele.
Für mich hört sich nicht so viel an.
Nee, es ist eine relativ kleine, ist auch ein bisschen so wie ein Ökodorf, kann man sich es mehr vorstellen. Ne? Es ist also eher wie ein Ökodorf hier als wie jetzt eine Kommune. Du hattest auch gesagt, als du hier vorhin ankamst, du hast dir es ein bisschen mehr wie so ein Runddorf vorgestellt, vielleicht mit einem Marktplatz, wo wir dann alle täglich uns zum Mittagessen treffen und alle Kinder spielen von morgens bis abends zusammen.
Also nicht täglich, aber ich habe schon gedacht, dass es so ausgerichtet ist, dass man einen zentralen Platz hat und darum ist gebaut. Aber das ist auch nur so eine Vorstellung in meinem Kopf gewesen.
Ja, und ich glaube, diese Vorstellung, die ist auch das ideale geografische Setup für eine Gemeinschaft. Ne? Das ist also die Robina McCurdy, von der ich vorhin sprach, die Permakultur-Lehrerin, die ist eine der Gründermitglieder auch von hier. Und sie unterrichtet auch international für Eco-Village Design. Sie hat schon von Anfang an auch oft zu mir gesagt, ja, also dieses Grundstück, wo jetzt TUI sich befindet, ist wirklich nicht ideal für die soziale Gliederung, die sich aus der Landschaft ergibt, weil TUI hat zwei Seitentäler und einen kleinen Bergkamm dazwischen, so dass die Häuser sind sehr voneinander getrennt und haben halt wirklich Privatsphäre um die einzelnen Häuser drumherum mit viel Vegetation, die das auch so ein bisschen trennt. Und wir müssen alle so ein bisschen uns auf den Weg machen zum Community House. Also das Community House ist das ehemalige Farmhaus, was wahrscheinlich so etwa vor 100 Jahren gebaut wurde. So ein Farmstead, wo es eine große Küche und Aufenthaltsraum gibt und einen Meetingraum und ein Kinderspielzimmer und Gästezimmer und kann man sich halt gut treffen, ne? Und ja, mit den Kindern hier zu sein, es war interessant, weil als Einzelkind aus der Kleinfamilie hatte ich keinen großen Erwartung oder Anspruch eigentlich, dass jetzt hier auf einmal ständig ich hier Unterstützung habe. Von daher war alles, was dann uns entgegenkam mit dem, gerade zu der Kleinkinderzeit, war irgendwie willkommenes Extra.
Ich stelle mir das jetzt so vor, war das eine Hausgeburt?
Nee, Kiva hatte ein bisschen medizinische Probleme und wir waren zur Geburt in Wellington. Und wir hatten ein bisschen Krankenhausaufenthalt am Anfang und kamen dann, als sie 10 Tage alt war, kamen wir hier wieder angereist. Und da kann ich mich noch erinnern, da gibt's auch ein Foto von der Rückkehr nach Hause, wo wirklich 10 Tage alte Kiva in dem kleinen Autositzschale von dann den 10 anderen TUI-Kindern umringt war, die dann sozusagen ihr Schwesterchen willkommen hießen, so ungefähr. Ja, Ja, und da alle so über sie gebeugt waren. Und ja, und dann waren wir halt zu Hause. Und in diesen ersten Wochen, glaube ich, war gar nicht so viel Gemeinschaft jetzt um uns rum. Und dann später.
Haben dir nicht alle im Wochenbett Essen gebracht zum Beispiel? So stelle ich mir das jetzt vor, dass man so einen Foodtrail hat.
Das stimmt allerdings, ja. Das ist schon eine Weile her, hatte ich vergessen. Sowas gibt's auf jeden Fall, ja. Ne, so, genau, gab es gute Verköstigungen. Ja, was auch toll war, irgendwie viele halt erfahrenere Mütter, ja, die so, ne, wenn ich halt irgendeine Frage hatte über,
ist das Pupsen normal?
Genau, und ne, der Popo hat Pickel oder was mit, ne, welche, wie mache ich jetzt das Breichen selber oder ab wann dies oder das, ne, hatte ich halt immer viel, viel Input. Am besten kann ich mich doch dran erinnern, wie die alternative Öko-Windelkultur hier schon verbreitet war. Also es gab absolute Spezialisten von Windelfaltung, die, also jetzt gibt's ja so wiederverwendbare Windeln, die alle ganz viele Knöpfe haben und so, aber wir waren da echt noch so an der Grenze und haben noch viel gefaltet, sowas irgendwie so ein bisschen wie Origami. Also Windelfalten und auch Tragetücher. Gibt es totale Experten hier, ja. Kinder tragen.
Das heißt, also Kiva hat nie eine Plastikwindel getragen.
Da würde ich jetzt angeben. Also, also wahrscheinlich nie zu Hause, aber wenn man mal unterwegs war, war es dann schon sehr, war es auch praktisch. Dann hat sie mal eine getragen. Was wir allerdings gemacht haben, waren sehr schnell und war hier auch sehr beliebt, ist windelfrei zu sein, relativ früh und das Töpfchen dann rumstehen zu haben und mit Geräuschen zu unterstützen, dann relativ schnell keine Windeln mehr zu brauchen. Und ich glaube auch so, ja, mit, ich glaube, sie war so bis 2, 2,5, dann brauchte sie keine Windeln mehr, ja.
Das ist ja jetzt alles sehr ökologisch und alternativ. Gibt's da auch so No-Gos? Also wie man zum Beispiel sagt, Plastikwindel geht nicht. Hier wird gewickelt, hier wird getragen, hier gibt's keine Flasche, hier gibt's keinen Kinderwagen. Gibt's auch hier sozusagen Sachen, die ihr als Gemeinschaft unausgesprochen ablehnt, die einfach nicht passieren?
Es ist schon jetzt so naturnah zu leben, wo man schon sehen kann, dass die Häuser hier alle, da sind alle so ein bisschen voneinander weg, dass du sagst, ah, wir haben alle so ein bisschen Garten um uns drum. Und du kannst jetzt sagen, oh, so, wer benutzt denn diesen Garten? Ne? Wer ist wie sehr wirklich dieser Selbstversorgung zugewandt? Ne? Und wie weit treibt man das so, ne? Und es gibt wirklich eine Familie hier, die sind mittlerweile im Rentenalter, die verbringen wirklich den Hauptteil ihrer Zeit mit der Selbstversorgung. Und es gibt nur eine Handvoll, also wirklich ganz wenig Zutaten, die ja von außerhalb einkaufen, ja. Und wir haben hier unsere eigenen kleinen Bioladen auch in der Kommune, wo wir halt vom Großhandel so in so 25 Kilo Säcken einkaufen und das da ganz bezahlbar sozusagen uns da mit Biowaren versorgen können. So, es ist auch für mich zum ersten Mal finanziell sich wirklich lohnt, hauptsächlich Bio zu essen, was in Neuseeland sonst sehr kostspielig ist, wenn man nur im Bioladen als so Einzelkunde einkaufen geht. Ja, und dann irgendwie zu gucken kann, so, ah, aber es gibt so 1, 2 Leute in der Gemeinschaft, die kaufen kaum in unserem eigenen Bioladen ein. Trotzdem es hier Land gibt für Gärten und diesen Bioladen, kaufen sie hauptsächlich alles im Supermarkt ein. Ne, das kann man so merken, so, ah, obwohl wir hier alle so leben und Zugang zu dem Gleichen haben, gibt es immerhin noch ein Spektrum von individuellen Entscheidungen, wie man sich ernährt zum Beispiel, ja. Ansonsten, ja, so bestimmte Sachen, die dann auch mit unserer Infrastruktur zu tun haben, wo du sagst, die nicht ausgesprochen sind, aber dass wir zum Beispiel wirklich nur Öko-Waschmittel und Öko-Seifen und so benutzen, weil einfach unsere Kläranlage, die ist so ausgerichtet, dass die kann keine starke Persil und Ariel vertragen. Sowas zum Beispiel, ja.
Nochmal zurück zu deiner Tochter. Die Windeljahre waren ja irgendwann vorbei. Wie funktioniert Schule hier? Ist sie zur Schule gegangen oder hast du zu Hause gehomeschoolt?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil in Neuseeland, im Unterschied zu Deutschland, ist das mit dem Homeschooling oder auch Unschooling ja eindeutig eine Möglichkeit, ne? Sehr, sehr anders als in Deutschland, wo es so die Schulpflicht gibt. Kiva war von Anfang an war sie sehr gesellig und wir hatten dann schon so zu den Vorschuljahren war sie so 2-3 Tage die Woche im Kindergarten und dann gab es hier in der Nähe eine ganz tolle Grundschule. Also die war so, da hat man immer so viel Gutes von gehört. So, es war ungefähr so, das möchte man nicht verpassen. Ja, also und der Schulbus fährt tatsächlich hier direkt, der holt die Kinder hier. Am Ende der Straße ist die Endstation vom Schulbus. Von daher war das von Anfang an so eine Möglichkeit. Und die Grundschule geht dann die ersten 6 Jahre. Und in Takaka gibt es dann eine weiterführende Schule bis zur 13. Klasse, wo sie dann jetzt immer noch ist.
Das ist also nicht so, dass dann alle Mütter zusammen ihre Kinder homeschoolen.
Nee, ist auch ja interessant, weil es war auf jeden Fall eine der anfänglichen Ideen in den 80ern, als diese war ein Wunsch der Gründer von TUI, war hier eine Schule zu haben. Und es waren auch zwei von den Gründern, waren, glaube ich, Lehrer. Und ja, dieser Wunsch war auf jeden Fall da und es gab einfach nicht genügend Kinder in diesem diesem Einzugsgebiet hier in der Nähe. In der Golden Bay gibt es schon eine ziemlich große, oh nein, große nicht, aber es gibt eine Homeschooling-Community, wo und das ist dann so ein bisschen, wir sind da ein bisschen weit von weg mit 23 Kilometer von Takaka weg. Da ist es sehr aufwendig, dann da ständig hinzufahren. Ich habe von Anfang an da in TUI einfach beide Optionen miterlebt. Ne? Von Anfang an, halt, also auch bevor ich Mutter wurde, gab es manche Familien hier, die haben Homeschooling gemacht und andere sind zur Schule gegangen und dann manche sind dann eine Weile zur Schule gegangen und haben dann Homeschooling angefangen und es gab wirklich ja ganz verschiedene Ansätze hier. Also das ist sehr, ja, ist auch beides respektiert so, ja.
Du hast vor eben gerade schon die Gründer angesprochen. Leben die immer noch hier?
Davon sind im Moment noch 2 hier. Am Anfang waren es, glaube ich, 9 oder 10. Also 2 bis 3. Ja, die sind wirklich noch da. Die sind mittlerweile so Mitte 70. Mhm. Ja, wie gesagt, vor 40 Jahren haben die hier mit viel Umf dieses damals ja hauptsächlich Grasland mit diesem einen Homestead hier sind die hier hingezogen, ja, im Nachklang von so einem typischen 80er-Jahre-Hippie-Festival, wo sie wahrscheinlich alle eine super Zeit hatten miteinander und gesagt haben, wir möchten immer so leben und haben das dann wirklich durchgezogen. Ne? Die hatten dann damals, nach diesem Festival sind die wirklich, haben die irgendwo ein Land, nicht irgendwo, in der Nähe, in der anderen Seite vom Takaka Hill hatten sie für ein Jahr lang ein Land zusammen gepachtet und haben erstmal geübt, gemeinsam Leben geübt für ein Jahr und viel geklärt, wie, wo wollen sie denn das machen und was für ein Land würden sie denn haben wollen und ja, haben dann ein Jahr später wirklich mit 2 Leuten weniger und 2 neue Leute dazu oder so, glaube ich, so etwa zu 10 hier dieses Grundstück gekauft und das begonnen.
Hat TUI ein Problem, dass es zu alt wird?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Als ich damals hierher zog, war ich unter anderem so willkommen, genau deswegen. Ne, da war dann die Community so 20, 22 Jahre alt. Da war gerade die Zeit, wo die Kinder der Gründer alle weggezogen waren, zu deren großen Traurigkeit, weil die hatten natürlich alle gehofft, dass hier alle für immer wohnen. Und das ist natürlich selten so. Ne? Die Kinder wollten dann erstmal irgendwie wahrscheinlich irgendwo in die Stadt oder nach Übersee gehen. Und von daher waren dann ja, so junge Leute, die gerade so in diesem Familiengründer-Lebensphase waren, sehr, ja, sehr total wichtig, ja, dass wir hier da zugezogen sind. Und das ist halt weitergehend so ein Thema auch, ne? Wie, was sag ich, rekrutieren hört sich jetzt so ein arbeitsmarktmäßig an, ja, aber wie, und anwerben hört sich an, als wollen wir was verkaufen oder so, ne? Aber wie findet man, ja, wie findet man und siebt auch aus vielleicht, ne, die Leute, die hier gut reinpassen? Weil, ja.
Sucht ihr aktuell Menschen?
Ja, es ist auf jeden Fall, gibt es immer einen offenen, ja, ist so offen. Und es sind halt Leute, ne, die, wo wir drüber sprachen, ne, Leute, die so mental und emotional fit genug sind, um sich hier richtig aktiv einbringen zu können. Die Leute, die Lust haben, halt diesen Balanceakt zwischen, ne, gesundem Selbstbild und aber irgendwie Gemeinschaft sein irgendwie, ne, diese Balance irgendwie gut hinzukriegen.
Was wäre so ein idealer Kandidat oder so eine ideale Familie? Gibt's die bei euch so? Ungeschriebenes Gesetz, dass man sagt, oh, jetzt so eine Familie Anfang 30 mit 3 Kindern wäre top?
Ja, so in etwa, ne? Also so, also zum einen, was man ja in so immer sagt, ne, wenn es jetzt ein Paar ist, ne, ist das Paar stabil, ne? Und wir sind da selber nicht jetzt die größten guten Beispiele für. Man sagt ja, in der Community ist so viel Selbstreflexion, dass da irgendwie kommt einem so vor manchmal, dass die viele Beziehungen dabei auf der Strecke bleiben. Aber erstmal so, und ne, da geht dann oft viel Energie rein, ne, wenn man dann selber in der Beziehungskrise ist, ne? Also dass da so eine Stabilität ist im Gemeinsamsein. Und ja, Jünger mit Kindern. Vielleicht nicht gerade Neugeborene, weil da ist man dann sehr beschäftigt und hat eher nicht Zeit, noch 20 neue Mitbewohner kennenzulernen, ja. Aber ja, so auf jeden Fall, ne, Vorschulalter oder Grundschulalter, Kinder wäre total super hier. Das wollen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Kinder hier haben.
Gibt es auch Maori-Familien?
Nee, gar nicht. Sowieso die Maori-Bevölkerung in Neuseeland ist, oder in Golden Bay gibt es nicht so viele. Also ne, es gibt schon eine Community, aber ja, hat sich nicht nach Tui so ergeben.
Kannst du mir nochmal sagen, was sind so die schönen Momente? Also wo wirklich klar wird, wir führen hier ein anderes Leben als im Einfamilienhaus oder in Berlin in einem 5-stöckigen Wohnhaus. Wo kommt die Community wann zusammen? Bei welchen Aktivitäten?
Also unser Lieblingsfeier wahrscheinlich ist die Sommersonnenwende. Also wir feiern nicht traditionell Weihnachten. Manche Familien feiern Weihnachten, aber so als Gemeinschaft feiern wir nicht Weihnachten, sondern wir feiern Sommersonnenwende und verbringen da regelmäßig ein ganzes Wochenende gemeinsam zu dem anderen.
Außerhalb, oder?
Nee, hier in meistens da in unserem Veranstaltungsgelände.
Das ist dann am 21. Dezember?
Ja, so oder immer an dem Wochenende, was da am nächsten dran liegt. Also und wir feiern da immer, gibt's so, ja, haben da auch so unsere Tradition. Also das Highlight der Tradition ist, dass wir so eine Art Wichteln machen. Also jeder kriegt aus dem Hut oder jeder, der mitmachen möchte, zieht einen Namen von einem anderen Bewohner aus dem Hut. Und die Aufgabe ist dann und das ist so 2 Monate davor, und man hat dann die Aufgabe, für den ein Geschenk zu kreieren. Und es muss aber ein selbstgemachtes Geschenk sein. Die Kreativität mancher Bewohner hier, die ist sowas von herausragend.
Ich denke da jetzt an Keramiktassen. Aber was sind da so die Top-Geschenke?
Ja, ich zeig dir mal eins. Ja.
Also ein Tisch.
Einen handgemachten Holztisch geschenkt bekommen. Der hat so ein Design, der ist sozusagen freischwebend. Ich weiß gar nicht, wow. Wie man das Audio beschreiben kann, aber es ist ein totales Kunstwerk auf jeden Fall.
Also auf einem Bein steht er? Nee, der steht gar nicht. Ja.
Ich hab viel Glück.
Rund oben, runde Platte und dann geht ein Holzstück runter. Das schwebt und das ist mit einem anderen Gummidraht verbunden. Es ist schwer, den zu beschreiben. Ich mache da nachher gleich mal ein Foto von. Okay, also es geht weit über die Keramiktasse hinaus.
Ja. Ja, genau. Das ist sowas, was man in einem Museum in Berlin so als Mobiliarkunst oder so finden könnte. Ja, also manche Kreativität ist herausragend. Ja, also auf jeden Fall. Und die gesamte Gemeinschaft versammelt sich dann an dem einen Vormittag da mit einem Haufen von diesen verpackten Geschenken. Und es wird wirklich...
Wie sind die eingepackt? Sind die in Plastikgeschenkpapier eingepackt?
Plastik wahrscheinlich nicht, aber manche haben vielleicht Geschenkpapier, manche haben das lokale Käseblatt ist sehr beliebte Verpackungsmaterial, also Zeitungspapier oder ja, manchmal sind Tücher rumgewickelt oder gibt auch sehr viele Pappboxen, wo dann immer vermutet wird, dass das ja von jemandem sein ist, der bei den TUI Balms arbeitet, weil da gibt es ja viel Verpackungsmaterialien, die da im Versand, dann wird wirklich über 3 Stunden, also so den ganzen Vormittag wird damit verbracht, diese Geschenke eins nach dem anderen auszupacken und zu zelebrieren und rumzureichen und sich wirklich gemeinsam über die Kreativität, die da in der Gemeinschaft ist, die dann auch, oft werden dann Gedichte geschrieben sozusagen mit dem Geschenk dazu. Also wirklich ganz, ganz persönliche Geschenke, ne? Weil die Idee ist, du kannst halt wochenlang damit verbringen, deinen Empfänger dazu beschatten oder auch irgendwie bei deren Familie irgendwas rauszufinden über die, was denen halt eine Freude machen würde, ja.
Ist aber auch eine schöne Art, sich als Gemeinschaft kennenzulernen, ne? Dass man jedes Mal einen anderen, sich mit einer anderen Person mehr auseinandersetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also so, das ist ein Highlight von dem Sonnenwendfeier und dann gibt es immer noch ein großes Festmahl an dem Abend dann und dann machen wir eine.
Ist das vegetarisch?
Nee, nicht unbedingt. Also zwar eigentlich in dem Gemeinschaftshaus, was wir haben, haben wir so als kleinsten gemeinsamen Nenner eine vegetarische Küche. Aber in dem Veranstaltungsort wird auch Fleisch gegessen und wir haben auch also die Vegetarier sind hier die wenigsten, weil wir haben auch eigene Rinder auf dem Gelände und es gibt eine kleine, wie würde man sagen, so eine kleine Farmgruppe halt, die dann immer ab und zu mit viel Liebe und Respekt wird ein Tier vom lokalen, ich weiß gar nicht, ob das auch der Metzger ist, aber der kommt dann vorbei und erschießt dann den Charlie oder den Bob oder und der wird dann zerlegt und
jeder kriegt so seine Wurstprodukte.
Ja, genau, gibt es eine Gemeinschaftstiefkühltruhe mit den verschiedenen abgepackten Teilen und kannst wirklich, ja, weißt du genau, wo dein Fleisch herkommt. Also wenn man Fleisch essen möchte, geht's eigentlich nicht besser als wirklich hier von uns direkt vor der Tür, ja. Ja, gibt es ein Festmahl und dann haben wir eine große Varieté an dem Abend auch noch, wo dann sozusagen die andere Kreativität der von Singen und Gedichten und Vorführungen und Sachen, ist immer sehr, sehr, sehr gesellig.
Also das ist so ein Zusammenkunft, wo alle gerne hingehen. Gibt es auch irgendwie so Meetings, wo man sagt, oh, da hat eigentlich keiner drauf Lust, die müssen aber stattfinden?
Ja, also es ist auch wirklich, es stimmt schon, ne? Es ist in diesem Zusammensein und in den Notwendigkeiten auch diese Infrastruktur hier in Gang zu halten und aufrechtzuerhalten und instand zu halten und dann auch, was wir vorhin ansprachen, die schwierigen zwischenmenschlichen Sachen zu navigieren und auch in Konfliktlösungen zu haben, ne? Das ist alles Teil und wie. Ne, wieder kommt mir so dieses Wort von der Balance, irgendwie das Gleichgewicht. Ne? Wie hält man ein Gleichgewicht von diesen ja eher notwendigen und anstrengenden Sachen und irgendwie das zu feiern, was schön ist. Ne? Also wir haben wöchentliche Meetings, 2 Stunden jede Woche am Dienstagabend. Manchmal sind das Community-Meetings, so fürs, ne, alle 2 Wochen ist es Community für so reguläres Business. Einmal im Monat ist es ein Vereinsmeeting, da geht es dann mehr um organisatorische Sachen und mehr so größere Zusammenhänge. Und einmal im Monat ist es, wir nennen das ein Hardshare, da geht es dann mehr um so emotionale und Herzensgeschichten und da miteinander in Kontakt zu bleiben. Und
ist da Anwesenheitspflicht?
Ja, da sollten wir alle da sein. Also es wird nicht Buch gehalten da, also es gibt keine Tickliste, aber das auf jeden Fall, das ist ein essentieller Teil von hier dabei zu sein, dass man sich da einbringt in alle diese Meetings.
Gibt es auch gemeinschaftliches Essen?
Genau, ja, hätte ich jetzt gerade sagen wollen. Und da auch zu sagen, also diese zum Teil ja vielleicht eher trockenere Meeting-Abende dann zu verbinden mit dem wöchentlichen gemeinsamen Abendessen, also Gemeinschaftsabendessen, das ist dann immer vor den Meetings, wo wir uns dann am Dienstag spätnachmittag zum Gemeinschaftsessen treffen und dann auch, ja, wo man halt viel so in miteinander sein kann.
Was sind so die Top-Gerichte bei diesem Gemeinschaftsessen, was da so gekocht wird?
Die Top-Gerichte, wow, okay. In den letzten Jahren, also wir haben einen großen Gemüsegarten direkt neben dem Homestead und der ist sehr, im Moment sehr, da gibt's ganz viel aus dem Garten, ja. Also finde schon so ein Highlight, es sind immer die ganz frischen Salate, die halt immer wirklich ein paar Stunden vorher da gepflückt wurden. Viel geröstete Gemüse, so sind die sind recht beliebt, ob es jetzt Kürbis ist oder die selbst angebauten Kartoffeln und rote Beete und Möhren. Wir haben auch viele Hühner hier. Manche Leute können sehr gute Quiche machen, auch sehr beliebt, ja.
Und ich habe auch gesehen, ihr habt so einen tollen Obstgarten, also mit tollen Obstbäumen. Ist das auch gemeinschaftlich geregelt, dass ihr euch die Äpfel teilt?
Ja, also der Obstgarten ist auch für alle da und ja, gibt wirklich viele, viele verschiedene Obstsorten. Ja, gibt es natürlich auch in Neuseeland ist ja der Apple Crumble sehr beliebt oder ja irgendwelche Obstiges und Nachtisch. Ja.
Also wie schön, dass deine Vorstellung, dass man sich so den Rasenmäher teilt, die hat sich ja schon erfüllt, weil man ganz viele Produkte, wie du sagst, der Bioladen, das Gemüse, die Kuh, all das wird ja geteilt.
Auf jeden Fall. Also das ist auch, da können wir noch eine ganz lange Liste machen. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe auch einen sehr großen Garten hier und seit Jahren denke ich schon immer so, ich habe keine Schubkarre. Ich muss doch eigentlich eine Schubkarre haben. Dann denke ich immer, ach, neue Schubkarre. Also ne, man findet ganz selten eine Secondhand gut genug Schubkarre und die neue ist mir eigentlich immer zu teuer. Deswegen habe ich nach 15 Jahren immer noch keine eigene Schubkarre. Und dann auch zu denken, ja, aber brauche ich auch nicht wirklich, weil ich kann die auch vom Community Garten, wenn ich sie dann einmal die Woche brauche, kann ich mir die auch kurz ausleihen. Und auch ganz viel mit Handwerkszeug oder irgendwelchen Sachen, wenn man mal was renovieren muss. Also ja, dann schickt man eine Nachricht in den Gemeinschaftschat und sagt, oder auch
Es ist ja so eine WhatsApp-Gruppe, oder?
Ja, oder manches ist auf einer E-Mail oder wir machen zum Beispiel für Rideshare, es ist auf Telegram. Wenn man jetzt kurz mal einkaufen gehen will, macht man halt nicht, wenn man 23 Kilometer weg wohnt, ne? Und wo man da dann schreiben kann, ach, fährt heute jemand rein, kann mir jemand was mitbringen? Das klappt eigentlich immer in sehr kurzer Zeit, ja.
Was machst du gerade beruflich? Weil du hast damals erzählt, du hast in Blenheim in der Umweltbehörde gearbeitet. Wie hast du dich beruflich in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, ich bin dann tatsächlich da in dem TUI Barms so ein bisschen, also man könnte sagen, hängen geblieben, aber auch irgendwie voll eingestiegen. Ich bin jetzt nach irgendwie 18 Jahre später immer noch dabei. Das TUI Barms ist echt ein sehr unkonventionelles Business. Ich bin jetzt da gerade sehr in meinem englischen
Vokabular. Das gibt die Produkte gibt's aber auch im normalen Supermarkt zu kaufen, oder?
Weniger, also hauptsächlich in so in der Apotheke oder in Bioläden oder so in Reformhäuser, Bioläden. Die Idee ist aber, dass das als Business auch von einer Arbeitergemeinschaft ist. Also da gibt es nicht einen Besitzer, sondern die Arbeit als auf Englisch heißt es, es ist eine Workers Cooperative, eine Kooperative. Wir haben da alle für einen Dollar, sind wir da finanziell mit beteiligt. Und das heißt, dass wir mittlerweile, also als ich angefangen habe, waren wir da, glaube ich, zu 8. Jetzt sind wir 14. Hat sich also riesig erweitert, auch vom Umsatz.
Wie viele aus der Community?
12 davon aus der Community. Also hauptsächlich existiert TUI Barms, um Beschäftigung zu stellen für die Leute, die hier wohnen. Also so hat es damals auch angefangen. Es war einer von denen, die da nach diesem Festival in den 80ern mit dabei waren. Der war ein Imker und der hat das ursprüngliche Rezept erstellt.
Ist das so ein Geheimrezept?
Naja, also in dem ich kann dir jetzt nicht die Anteile sagen, aber das Ursprungsrezept war Bienenwachs, Olivenöl, Propolis und Vitamin E, was er so als Heilbalsam erstellt hat, weil er halt was mit seinem Bienenwachs, also er hat halt Honig produziert und dann wollte er mit dem Bienenwachs halt was machen. Und dann hat er sich entschieden, er will da nicht dabei bleiben bei dem Gemeinschaft und er hat dieses Rezept der Gemeinschaft geschenkt. So als, ja, im Englischen sagst du Cottage Industry, ne? So als,
um daraus was zu machen. Oder?
Ja, genau. Und am Anfang, in den ersten Jahren, haben die das halt echt in der Küche so, da musste dann jeder auch mal mithelfen, da so kleine Gläschen mit handgeschriebenen Labels und sind dann hier zu dem Markt gefahren am Wochenende und dann zu dem Markt ins größere Städtchen. Und ja, jetzt auch 40 Jahre später gibt es halt nicht nur dieses eine Heilbalsam, sondern wirklich 30 verschiedene Produkte.
Wofür ist dieser Original Balsam gut? Für so Mückenstiche?
Es ist wirklich ein Heilbalsam. Also so ein bisschen so, ich bin mit Bepanthen-Creme aufgewachsen. Ja, also Bepanthen hast du auf alles raus. Also entweder Nivea oder Bepanthen. Das gab es in meiner Kindheit. Und hier die Kinder wachsen mit Bibam auf. Also alles von trockene Haut oder Schürfwunden oder so alles ein bisschen so Ekzem-mäßig oder Schuppenflechte.
Das verlinken wir auch mal in der Episodenbeschreibung für alle, die denken, sie wollen sich ja immer was mit nach Hause nehmen von Neuseeland. Das ist doch echt ein schönes Mitbringsel.
Ja, auf jeden Fall. Hält auch lange und ja, also ja, super, super Produkte. Und jetzt wir machen ganz tolles natürlichen Insektenschutz.
Hilft das gegen Senfleiß?
Naja, natürlich hilft das gegen Senfleiß.
Wirklich? Es gibt doch eigentlich nichts, was gegen Senfleiß hilft.
Da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Also Sandflies und Moskitos, total erprobt. Dieses neue gibt halt so einen, ja, auch in der Naturkosmetik gibt es sehr viel Forschung, ne, über die, ne, dass man nicht nur, ach Gott, nennt man es Zitronella? Auf Deutsch auch, ne? Weil Zitronella ist ja immer schon in diesen, ja, aber in, also Zitronella war ja auch schon in den Öko Insektenschutzsprays drin, als ich Kind war, und das hat ja nie funktioniert, ne? Also Zitronella funktioniert einfach nicht, ist ja total, deswegen sind ja so viele Leute auch sagen, nee, mein Autan muss ja mit dabei sein. Aber mittlerweile gibt es halt ja so Extrakte aus den ätherischen Ölen, ja, wo man wirklich nur diese Bestandteile, die halt diese aktiven Bestandteile, die halt den Insektenschutz machen, die halt konzentrieren kann, ja. So dass es nicht das pure Öl ist, sondern diese Konzentrat von dem Öl, was aktiv ist. Und dadadurch ist es ja super.
Weißt du was, Inna, dass hier schon mal jemand im Podcast tatsächlich, ich frage viele immer nach eurem Heilmittel gegen Sandflies und jeder hat einen anderen Tipp. Und es gab auch schon mal jemanden, der gesagt hat, ich schwöre auf den Tuibalm. Jetzt kommt's mir nämlich wieder.
Aha, ja. Und also als wir dann jetzt dieses neue Spray ausprobiert haben, ist es dann wirklich so, wir machen ja natürlich in unserer Philosophie keine Tierversuche mit unseren Naturkosmetik, natürlich nicht. Aber wir müssen natürlich irgendwelche Versuchskaninchen haben und das sind dann irgendwelche mutigen Bewohner hier, die sich zur Verfügung stellen. Und dann haben sich doch wirklich zwei von unseren, die Kiva lacht im Hintergrund, weil einer davon war ihr Papa. Und einer der frühen Mitglieder, die haben sich dann wirklich nur in Unterhosen in das kleine Gewächshaus gesetzt, was voll war mit Moskitos und Sandflies. Um dann wirklich an sich auszutesten, wie lange denn dieses neue Insektenspray Schutz bietet. Ja, und also, und ich selber wandere auch ganz viel und auch im Süden der Südinsel und also wenn wir das zu Päckchen mit Hunderten und Hunderten an den Milford Sound Cruise verkaufen, wo es wirklich, also wenn ihr da schon mal wart und ein Sandwich ausgepackt habt, dann wisst ihr, dass...
Oder Westküste.
Ja, oder Westküste, dass bei jedem Mal beim Sandwich abbeißen kann man so ungefähr 20 bis 50 Sandflies mitessen, dass es wirklich ja super gut funktioniert. Aber die Frage war ja eigentlich, was ich jetzt mache beruflich, ne? Also auf jeden Fall bin ich bei dem Tui Balms.
Du machst auf jeden Fall gutes Marketing für Tuibalm, das kann man schon mal sagen.
Genau, ja, also ich bin da im Marketing, genau.
Und den Job machst du fantastisch.
ja, wunderbar. Ja, aber also zum einen, ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwie, am Anfang, mein Jobtitel war da Sekretärin, ja. Aber irgendwie, ne, da, das Arbeitsklima da ist so wunderbar. Also es ist wirklich so, wie als wenn man in, ja, einfach mit guten Kumpels da gemeinsam ein gutes Produkt herstellt und vertreibt und was dann noch total schön ist, also wir arbeiten da alle, wir werden da entlohnt mittlerweile, also dieses Modell, wo jeder in der Gemeinschaft dafür umsonst mal Töpfchen füllen musste in den 80ern, das ist jetzt schon länger nicht mehr, ne? Also wir werden da entlohnt, aber das, ja, der Betrieb ist auf Spenden, ist gemeinnützig ausgelegt, ne? Also jeden Profit, den wir da erwirtschaften, der wird, ne, am Ende jedes Betriebsjahres wird es ausgestellt und den spenden wir dann weiter an eine ganze Liste von gemeinnützigen Projekten, wo wir dann als alle Mitarbeiter setzen sich hin und schlagen Projekte vor, die sie unterstützenswert finden, von irgendwelchen sozialen Sachen bis educational, also ne, was mit jungen Leuten zu tun hat oder ökologische Sachen, also ne, haben wir immer so 20 bis 25 Projekte und jeder kriegt dann einen Anteil zu, also es ist so ein bisschen so, als ob man einen Weihnachtsmann spielen kann, ja. Jeder kriegt den Anteil, wo er dann sagen kann, ah ja, ich möchte, meinen Anteil geht zu diesen und diesen Organisationen. Ich glaube, dass alle, die wir da arbeiten, das ist ein ganz tolles Gefühl, so, ne, dass man, ja, natürlich müssen wir unseren Lebensunterhalt erwirtschaften. Und wir brauchen nicht mehr als das, sondern da wollen wir wirklich gucken, was wollen wir anders mit unterstützen.
Das finde ich toll, dass so die normale Welt, kapitalistische Welt auf idealistische Welt trifft. Das ist ja fantastisch, dass sowas klappt. Inna, kannst du mir mal so ein paar Organisationen, die in den letzten Jahren unterstützt habt, vielleicht mal per E-Mail schicken, weil uns fragen oder mich fragen immer ganz viele Leute, die nach Neuseeland reisen, wenn wir irgendwo spenden wollen, was können wir unterstützen? Und ich denke, ihr habt da ja wahrscheinlich schon eine gute Liste an Sachen, die erprobt sind, die wo das Geld gut ankommt, weil ich tue mich da immer schwer, irgendwas zu empfehlen.
Ja, kann ich gerne machen. Und eine, was ich auch gerade noch erwähnen kann, weil was macht meine Tochter heute Nachmittag, am Samstagnachmittag? Wir haben also eins von den Sachen, die stattfinden hier bei uns auch und die auch mit ins Leben gerufen wurden von früheren Mitgliedern von der TUI Community, ist so ein Programm, das nennt sich im Englischen Rites of Passage. Das ist ein Programm für Teenager, also junge Menschen zwischen so 15 und 17, die durch einen fünftägigen Prozess gehen, gemeinsam mit älteren Teenagern, mit Erwachsenen, mit Elders, mit älteren Leuten, ja, wo dieser Übergang vom Jugendlicher sein zu junger Erwachsener sein, also ins Erwachsenenstadium unterstützt wird und auch so mit Mentoring und ja, und ich und meine Tochter haben das im Januar gemeinsam gemacht. Jetzt war das für uns an der Zeit und das ist immer dreimal im Jahr und heute Nachmittag ist sozusagen die nächste Gruppe an jungen Menschen hat da ihr ja, die feiern dann das Ende, das Ende von ihren fünftägigen Reise da.
Total schön. Da würde ich auch gleich gerne nochmal die Frage anknüpfend dazu stellen. Wenn ich jetzt in Neuseeland bin, ich habe ein bisschen länger Zeit und ich sage, Mensch, diese TUI-Community, die interessiert mich. Welche Möglichkeiten habe ich als Außenstehender, um hier mal reinzuschnuppern?
Also du kannst natürlich hierher kommen, so wie Jenny auch, ne, und fragen, ob du jemanden interviewen kannst. Das haben auch schon viele Leute so gemacht, wenn man nur kurz Zeit hat, ne, so einfach für 1, 2, 3 Nächte gibt es Möglichkeiten, Unterkunft zu haben in der Gemeinschaft.
Gibt es eigentlich auch schon eine Dokumentation über die TUI-Gemeinschaft?
Als Film glaube ich nicht. Also Interviews haben wir schon mehrere, gab es schon mal im Radio mehrere. Ja, ein Film hat, glaube ich, noch niemand gemacht. Dann gibt es ja auch, ne, wie ich gesagt hatte, ich habe früher dieses Woofing gemacht. Das bieten wir auch an als Gemeinschaft, weil es gibt immer ohne Ende Sachen zu tun hier in den Obstgärten und Gemüsegärten und so auf dem Land insgesamt.
Kocht ihr dann auch für die?
Das sind meistens so, die sind dann in dem Community House, gibt es halt die Gästezimmer. Da sind immer 4 Menschen, 4 Freiwillige zur gleichen Zeit. Entweder es ist ein 2-wöchiges Programm oder ein 6-wöchiges Programm. Und wir kochen nicht für die, außer dienstags zu unserem wöchentlichen Essen. Aber wir stellen dann den Garten und den Bioladen und alle Zutaten zur Verfügung und die verpflegen sich dann selbst in der Gemeinschaftsküche.
Ja. Wie viele Stunden müssen die arbeiten?
Das sind, wir machen das 4 Tage die Woche, 6 Stunden am Tag und dann sind 3 Tage frei. Also, ne, das ist, oft ist das Woofing so, dass es 6 Tage die Woche ist, 4 Stunden und bei uns ist es ein bisschen umgedreht mit mehreren Tagen frei, damit man auch hier die Landschaft erkunden kann. Und das ist eine ganz tolle Art, die Community kennenzulernen, weil man jeden Tag wirklich mit einem anderen Bewohner dann gemeinsam arbeitet. Also ist auch nicht, ja, das ist, liegt uns viel dran, dass die, Leute, die uns besuchen und da mithelfen, dass die auch den Anschluss haben und Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen und
dass also, dass sie nicht nur irgendwie eine Arbeitskraft sind.
Ja, genau, dass da sich wirklich ein Austausch stattfindet, so. Und vor allen Dingen dieses 6-wöchige Programm hat sich jetzt mehr durchgesetzt noch, weil wir da einfach länger, also einfach Zeit haben, einander tiefer kennenzulernen und auch, ne, dass da andere Fragen hochkommen und andere Reflexionen. Das 6-wöchige Programm hat dann auch noch so ein paar Workshops mit, die damit, wo dann verschiedene Bewohner, Sachen anbieten, die halt deren Passion sind. Und das kann halt alles Mögliche sein. Also von Massage zu wie macht man Sauerkraut, wie bäckt man Brot, Tarotkarten legen oder vielleicht Kunst oder Nähen oder also alles Mögliche so, ja.
Gibt's das auch als so interne Workshops, dass man sagt, okay, wir als Community, der hat die Stärke, heute lernen wir bei Inner alle mal, wie man Sauerkraut macht?
Ja, meistens haben wir das jetzt an dieses 6-wöchige Programm angeknüpft, ja, dass wir dann davon so einen Kalender machen in den 6 Wochen, wo dann auch, wenn man hier wohnen kann, kannst du auch damit teilnehmen, ja.
Total schön. Ich habe das gesehen und ich muss noch ein bisschen warten, bis meine Kinder ein bisschen größer sind. Aber ich habe mir gedacht, oh, ich würde das wahnsinnig gerne machen. Yeah. Also finde ich einen ganz tollen Tipp für alle Reisenden auch und auch alle jungen Menschen, weil du natürlich fürs Woofing mittlerweile in Neuseeland auch ein Arbeitsvisum brauchst. Ne? Deswegen kann man, glaube ich, nicht, wenn man über 30 ist, kann man es eigentlich offiziell nicht mehr machen.
Ja, das stimmt.
Muss ich mal an dieser Stelle so, weil wir haben schon oft Woofing empfohlen und dann haben uns viele geschrieben, da braucht man aber ein Arbeitsvisum. Also sei an dieser Stelle gesagt, man braucht ein Arbeitsvisum.
Ich kann noch dazu sagen, auch dass man kann auch als zahlender Gast hier für ein paar Wochen auch kommen. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Und da, wenn halt dieses Programm nicht läuft, dann haben wir halt diese Gästezimmer. Und manche Privathaushalte hier bieten auch Gästezimmer an. Ja, und zwar nicht öffentlich an. Also diese Gästezimmer werdet ihr nicht auf Airbnb finden, sondern wirklich dann über die Webseite von der Community. Und die sind halt speziell auch da für Menschen, die hier sein möchten, um Gemeinschaftsleben zu erfahren und nicht nur um Urlaub zu machen.
Genau, genau so habe ich es auch gemacht. Du kannst auf die Seite gehen, wir verlinken euch die in der Episodenbeschreibung. Du siehst immer, dass auch Menschen ihr Haus, wenn sie vielleicht mal 2-3 Monate nicht da sind, vermieten oder findest E-Mail-Adressen. Also wer seinen Weg in die TUI-Community finden möchte, der findet den ganz bestimmt. Besonders spannend finde ich tatsächlich jetzt auch noch die TUI-Balm-Seite, weil das war mir echt nicht klar, dass es so zusammengehört. Total spannend. Ich stelle immer allen Interviewgästen noch eine letzte Frage. Und die heißt, wenn dich jemand aus Deutschland besuchen kommt, welche eine Sache packt er für dich in den Koffer?
Nicht jetzt irgendjemand, der zu Besuch kommt, aber was eigentlich total witzig ist, was sowas von unnötig ist. Ne? Wenn meine Mama zu Besuch kommt, dann bringt sie mir immer ein Glas selbstgemachte, von selbst gepflückten Erdbeermarmelade mit. Die kann man natürlich hier auch machen, aber das ist halt die spezielle von Mama gemachte Erdbeermarmelade.
Was wäre das dann? Schön. Viele sagen immer Süßigkeiten oder eine spezielle Zahnpasta oder so, aber das hast du wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, aber diese spezielle Zahnpasta, wenn ich in Deutschland bin, die muss ich immer der einen anderen Bewohnerin von hier mitbringen.
Ja, warte, ja. Es ist Sibylle und es ist die Meridol.
Ja, da weißt du ja schon gut Bescheid.
Inna, vielen Dank, dass du mir all diese Fragen so toll beantwortet hast. Ich glaube, jeder hat jetzt Lust, in die TUI-Community zu kommen.
Ja, prima. Ne? Könnt ihr dann Bescheid sagen, dass ihr hier meinen allerersten Podcast gehört habt.
Aber Inna hört überhaupt selbst gar keine Podcast.
Ja, es wird sich dann jetzt bald ändern. Ne? Ja, danke, Jenny. Nee, bestimmt nicht. Es gibt so viele spannende Sachen oder schöne Sachen zu erzählen und einfach, diese... Irgendwie freut mich auch zu erzählen von dem, ne, wie hat dann sitzt man in Deutschland vielleicht und hat so einen Traum und wie setzt man den um und dann gibt's auch Rückschläge oder es funktioniert erstmal nicht so und irgendwie zu sagen können, aber die meisten Leute, wenn man wirklich hier hinkommen möchte, manchmal muss man Umwege nehmen und es klappt aber dann doch. Und auch so, ja, das Paradies, egal wie es landschaftlich aussieht oder das Idyll von Community irgendwie. Ja, alles hat immer zwei Seiten und die Herausforderungen, die man in der heutigen Zeit irgendwie hat, mit wie die Weltgeschichte steht und die Weltsituation, ne, die sind wir selbst am Ende der Straße hier, lernen wir damit umzugehen, ne? Und halt gemeinschaftlich so zum Teil fühlt es sich doch dann ja gestärkt an irgendwie.
Also mir hat dieses Interview total viel Inspiration gegeben, weil ich finde, selbst Leute, die nicht in Neuseeland sind oder einfach in Deutschland leben und sagen, Mann, vielleicht lade ich einfach mal meine 3 Nachbarn, mit denen ich gut kann, vielleicht lade ich die einfach mal Dienstag zum Essen ein, vielleicht tauschen wir uns da einfach mal aus, vielleicht suchen wir einfach auch mal mehr die Gemeinschaft, ohne dass wir jetzt gleich in der Community leben müssen. Jetzt würde ich ganz gerne noch, Kiva, darf ich dir 2 Fragen stellen? Ja? Kiva hat mir nämlich erstmal schon was ganz Spannendes erzählt, dass sie auf der Toilette Weintrauben essen kann hier.
Ja, also unser Badezimmer ist so halb draußen, ja. So wie ein Glashaus. Und da haben wir Weintrauben, die dem Fenster reinwachsen. Und da kann man, wenn die reif sind, dann kann man auf dem Klo sitzen und dann einfach Weintrauben essen.
Herrlich. Kiva, was war das Schönste für dich bisher in der Community hier aufzuwachsen?
Ich würde sagen, glaube ich, wie viel Land man drumherum hat und auch, also wie viele andere Kinder da sind und da kann man einfach so, da muss man nicht Sorgen haben über, ob man sicher ist und dann kann man einfach für einen Tag im Busch rumrennen und dann irgendwann mal zu Hause kommen und dann sagen die Eltern, ach, wo warst du denn? Und dann sagst du, da war ich einfach im Busch oder auf dem Strand und dann sagen sie, okay, hast du Spaß gehabt? Ja.
Was war das schönste Geschenk, was du mal beim Wichteln bekommen hast?
So viele schöne Geschenke. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal, als ich ein Kind war, habe ich einen selbstgemachten Häschen gekriegt. Das war so Pilz oder sowas und es war ganz süß und das habe ich so gern geliebt.
Aber was hast du schon für andere gemacht?
Letztens habe ich einen kleinen Buch geschrieben für ein Mädchen, die ganz viel Harry Potter liebt. Und da habe ich so einen kleinen Harry Potter Buch geschrieben oder es war so, ja, und die war im Harry Potter Buch und die hat's geliebt. Das hat viel Spaß gemacht. Ja, jedes Jahr, dann ist ganz viel Spaß, dann auch danach zu raten, wem welchen Geschenk gemacht hat.
Ach so, das ist auch nicht offen. Also man weiß dann nicht, dass du
weiß nicht, wer was gemacht hat. Und dann ist es ein ganz großes Ratespiel. Und es ist auch, macht ganz viel Spaß mit den anderen Kindern. Und dann, das sind ein oder zwei Erwachsenen, die auch ganz mitspielen. Und
ich finde das total schön. Auch mal eine Inspiration für alle, die immer Geschenke und so viel kauft, sondern sich wirklich einfach mal Zeit zu nehmen und sich zu überlegen, was könnte ich denn dem wirklich von Herzen schenken? Ja. Vielen Dank, liebe Kiva.
Danke.
Gerne.
Ich verabschiede mich aus dem Ökodorf im Norden der Südinsel. Für euch gibt's heute etwas zu gewinnen. Wir haben ja in dieser Episode über die Naturkosmetik gesprochen, die in der TUI-Community hergestellt wird. Abonniert unseren kostenlosen Newsletter, da gibt's dann alle Infos zum Gewinnspiel. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder bewertet uns bei Spotify. All das hilft anderen Neuseeland-Interessierten, unseren Podcast zu finden und sich schon mal ein Bild zu machen, ob es sich lohnt, in unserem Podcast reinzuhören. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert unseren Podcast in eurem Podcast-Player. Auch das ist kostenlos. Nächste Woche gibt es die Episode Autofahren in Neuseeland. 50 Dinge, die anders laufen. Wenn ihr uns da Input reingeben wollt, schreibt uns gern an podcast@holi-schieb.de und berichtet uns, was ihr beim Autofahren hier anders empfunden habt als in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Kakite.